Gut, ihr beide betet noch mit uns für den Tag, um auch ganz bewusst Gott nochmal einzuladen. Ja.
Jesus, hab du Dank von Herzen, dass wir diesen Tag hier genießen dürfen in der Gemeinschaft, auch mit dir, dass du da bist. Und wir wollen uns von dir prägen lassen heute. Wir wollen unseren Horizont, unser Herz dir öffnen und erweitern lassen. Du stellst uns hierher zusammen und so wollen wir dir begegnen und auf dich hören, was du heute zu sagen hast. Amen.
Und Jesus, ich danke dir so arg, dass du uns das Fundament deines Wortes gegeben hast, dass wir nicht irgendwie rumsuchen müssen, wer wir sind oder wer du bist, sondern dass wir auf deinem Wort aufbauend Mentoring machen dürfen, dass du uns zeigst, wer wir als Menschen sind. Und ich bete, dass das heute auch rauskommen darf, im Gegensatz zu, was uns die Welt anbietet an selbstoptimierendem Coaching und so weiter, dass wir wirklich auf der Grundlage von dir Menschen begleiten. Und ich bete, dass du uns hörende Herzen schenkst, dass jeder von uns heute reich nach Hause gehen darf. Amen.
Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist. Und das ist das Größte, Tiefste und das Zentrum von dem, was wir hier machen. Danke, dass du in Immanuel lebst und wirkst, ihn gebrauchst, einsetzt und zum Segen setzt an den verschiedenen Stellen. Und so segne ihn auch heute an diesem Tag, von dir zu reden, gib uns Ohren zu hören. Und so wirk du mit deinem Geist in dieser Stunde, die wir jetzt hier miteinander haben und an dem ganzen Tag. Dir legen wir es hin. Amen.
Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich brauche das da und das da. Danke, Lüdi. Ich war tatsächlich schon Gast in dem Haus, da war ich selber noch Teenie. Da habe ich dann zum Beispiel mit der Lüdi, ihrem Papa, zusammen in der Gebetsgruppe gewesen. Und habe da meinen ersten Start auch bekommen beim Thema, wie man sich weiterhilft im Glauben. Weil ich hatte ein Riesenproblem mit meiner Schwester damals. Die war so ein Drache und ich war immer so lieb. Und ich wollte gern die loskriegen. Ja, und dann war ich auf der JK hier, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr hier im Haus seid. Und dann hat mir eine ältere Dame den Kopf gewaschen und das war sehr gut. Ja, Mentoring, wie gesagt, beschäftigt mich aktiv seit 20 Jahren. Tobi hat es ja gerade gesagt, er war einer meiner Mentees. Und ein Thema, was mich persönlich auch immer wieder begleitet, ist das kompetitive Element in mir, so gerne auch weiterkommen, wachsen, gewinnen, ist ein großes Thema von mir. Ich war übrigens auch der Erste, der ein Ei genommen hat heute. Und ich schenke es meinem aktuellen Menti, weil der hat keins gekriegt, wenn ich es richtig sehe, Sebastian. Hier, kannst du fangen? Wunderbar. Ja, ich liebe das, wenn wir uns begleiten, uns weiterbringen, im Glauben fördern. Und tatsächlich war das mein erster Schmerz in unserer Gemeinde, wo ich, 2006 haben wir eine Klausur gehabt. Reinhard war dabei, der jetzt hier sitzt gerade. Wir haben sie auf der anderen Seite vom Berg im Bibelheim Bethanien gehabt und da habe ich das Konzept von Begleitung und Mentoring und wie Mitarbeiter in der Gemeinde gefördert werden durch so ein Konzept vorgestellt. Und alle waren total begeistert von den Leitern, fanden es super. Wir haben ein paar Thesen veranschlagt und ich war dann 6 oder 7 Jahre der Einzige, der es gemacht hat und sonst niemand in der Gemeinde. Es war immer wieder so, ich habe gefragt, ja, super, das ist klasse, und dann aber gemacht hat es niemand. Und ich bin super dankbar dann, als Tobi und Zilla eben dann irgendwann das Systematische aufgegriffen haben und in der Gemeinde umgesetzt haben. Und das ist richtig gute Sache. Ich erlebe viele, denen das ultra wertvoll ist. Heute Morgen beginnen wir diesen Tag ja mit dem Reinschauen ins Wort Gottes, bevor ihr dann in die Seminare und Spezialisten Vorträge und so kommt, möchten wir einfach mal ein Wort Gottes miteinander angucken. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne mal aufschlagen, schon mal im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Da werde ich dann nachher ein paar Verse mit euch anschauen. Aber zuerst mal eine kleine Story. Jetzt ist bald wieder Osterferien und ich versuche immer in den Osterferien mindestens eine oder mehrere Wanderungen mit meiner Familie zu machen. Der Luke, unser Sohn, 6 Jahre alt, hat schon gesagt, Papa, dieses Jahr machen wir wieder eine Wanderung, aber die Mädels, die haben ja keine Lust, wir müssen die dann überreden. So. Weil bei uns gibt es immer so eine Fraktion, die einen findet es toll, die anderen findet es blöd. Und vor einigen Jahren habe ich mal einen bei uns in der Gemeinde gefragt, wo er mit seinen Mädels eigentlich wandern geht. Und da hat er gesagt, Karlsruhe gerade ist total super. Und dann habe ich gedacht, okay, war ich noch nie, kannte ich nicht. Das ist so ein bisschen zerklüftetes Gelände, zumindest zum Teil. Und wir haben uns vorgenommen, dahin zu gehen. Ich habe mir das grob auf der Karte angeguckt, habe aber gedacht, ist ja kein Problem, du hast ja das Handy dabei. Kann man jederzeit einfach gucken, wo man gerade ist, ja. Gut, im Schwarzwald sind die Sendemasten nicht so gut aufgestellt. Auf jeden Fall, irgendwann steckten wir dann mit, ich weiß gar nicht, ich glaube 8 von unseren Kindern waren mit dabei, oder 9, und wir steckten dann irgendwo mitten in der Pampa, kein Empfang, und ich wusste nicht mehr so recht, wo man eigentlich hingeht, ne? Einer, der Älteste von uns ist dann mit einem von den Jüngsten auf der Schulter einfach schon mal weggerannt, der war dann auch schon weg oder so, und ich habe dann überlegt, wie wir überhaupt noch irgendwie zurechtkommen. Es waren dann zum Glück ein paar Wanderer unterwegs auch, und die haben dann gesagt, ja, muss da links, rechts und so, am Schnapsbrunnen vorbei und dann so. Ja, am Schluss waren es dann halt irgendwie 14 Kilometer, das weiß nicht unbedingt, was man mit Zweijährigen läuft. Und die waren alle völlig erschöpft, meine Frau, Kopf komplett rot, sie hat gesagt, ich gehe nie wieder wandern. Aber hat Spaß gemacht, die Kinder erzählen heute noch davon. So ist es, sag mal, wenn man ohne Führung unterwegs ist, ne? Wenn man sich auf was verlässt und dann verlassen ist. So kann es sich vielleicht auch manchmal mit dem Glauben fühlen, wenn wir ganz alleine unterwegs sind. Und das ist so gut, dass Gott es sich auch gar nicht so gedacht hat, dass wir alleine unterwegs sind, sondern dass wir eben füreinander gegeben worden sind in der Gemeinde, in der wir reingestellt worden sind, dass wir uns eben gegenseitig helfen. Paulus schreibt hier an die Thessalonicher, eine junge Gemeinde noch, die ziemlich unter Druck steht und die, da sie erst ein paar Monate existiert, vermutlich, als er schreibt, die auch so ganz grundsätzliche Fragen hat. Und ihre Fragen sind vor allem theologischer Natur, so wie ich das oft im Teenie-Kreis erlebt habe. Da kommen die krassesten Fragen auf, die haben Erwachsene gar nicht mehr. So ganz so eskatologische Fragen, wie ist es mit dem Ende und Endzeit und bla und blub. Das wird dann irgendwie, sag ich mal, stiller so im Laufe des Glaubenslebens. Und die Thessalonicher, die brennen solche Fragen. Da sind nämlich die ersten gestorben. Und die haben gesagt, hey, wir dachten doch, Jesus kommt wieder. Und jetzt sterben die. Was ist denn los mit denen? Sind die dann halt nicht dabei, wenn Jesus wiederkommt? Und dann gibt Paulus eben in diesem Brief eine Antwort. Und die Bibelkenner unter euch wissen das ja. Da kommt ja dieser Zentraltext über die Entrückung. 1. Thessalonicher 4 drin vor. Und auch der Anfang von 1. Thessalonicher 5, eben das Wiederkommen von Jesus, auf das wir alle zuleben. Aber in diesen Brief hinein sind auch so ein paar ganz praktische Themen, wo er sagt, hey, ich stelle mir so Paulus vor, der nimmt diese großen theologischen Themen und dann sagt er so, hey, aber eigentlich sind so andere Sachen vielleicht gerade wichtiger für euch, die gebe ich euch gerade auch noch mit so. Ne? Wie gehen wir miteinander um? Wie fördern wir uns? Wie korrigieren wir? Wie ermutigen wir uns gegenseitig? Wie leben wir den nächsten Tag? Dass wir nicht nur die großen Endfragen des Lebens besprechen, sondern einfach nur, wie wollen wir ja Nachfolge leben? Mentoring im Gemeindekontext. Ich mache mal hier die nächste Folie. Das wäre das, was wir uns heute anschauen. Ich gebe zu, den Begriff Mentoring, der kommt nicht bei Paulus vor. Aber im Prinzip ist es zumindest, gibt es eine Schnittmenge zu dem Konzept in diesem Bibeltext, 1. Thessalonicher 5, ab Vers 12. Wir gehen mal in 5 Schritten durch diesen Text durch und ich gebe euch so ein paar Gedanken daraus mit, die mir wichtig geworden sind in Bezug auf Begleitung. Ich finde es deswegen wichtig und gut, dass wir das am Anfang des Tages machen, denn wir sind bei Mentoring oft so schnell im Tun, im Machen, in Systematik und Strategie. Wie ist der Ablauf? Und ich denke, es ist gut, am Anfang erstmal sich selber beschenken zu lassen von Gott und seinem Wort, bevor wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, wie wir andere beschenken wollen. Das Erste, Mentoring beginnt mit Vertrauen oder anders gesagt, lass dich leiten. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind, euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Der Paulus sagt, wir sollen die Leute, die als Leiter, Vorsteher eingesetzt sind, anerkennen. Und anerkennen heißt nicht nur so, ah ja, ihr seid auch da, also euch gibt's, sondern anerkennen hat schon was damit zu tun, eben das auch zu würdigen. dass sie euch leiten, dass sie euch vorstehen. Der Begriff Vorstehen kommt so ein bisschen aus dem Familienbild, der Vorsteher, das Haupt, der Mann, der eigentlich zum Schutz, zur Bewachung und zur Versorgung der Familie da ist und verantwortlich dafür ist. Und so nimmt der Paulus dieses Bild auf die Vorsteher in der Gemeinde und sagt, die sind eigentlich dazu da, euch zu bewachen, euch zu beschützen, euch zu helfen, zu ernähren, euch zu dienen einfach, dass euer Leben sich entwickeln kann in einem guten Bereich. Und deswegen sollt ihr sie würdigen. Denn die sind die, denen der Herr die Verantwortung übertragen hat. Also sie haben eine göttliche Legitimation und außerdem sind sie total fleißig. Mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig, mit seelsorgerlichem Rat an eurer Seite. Seelsorgerlicher Rat wird hier übersetzt, aber könnte wörtlich vielleicht besser übersetzen, die euch zurechtweisen. Das hört sich dann ein bisschen schärfer an und so ist aber auch eigentlich hier gemeint. So ungefähr wie die so ein bisschen eine Navi-Funktion für uns übernehmen. Ne? Navi, wenn ihr unterwegs seid und Navi Ton anhabt, sagt es ja auch nicht, wollen wir einen Stuhlkreis machen, ob wir vorne rechts oder links abbiegen, sondern ich sage dann einfach bitte vorne links, ja, vorne rechts, 400 Meter geradeaus und dann so. Und dafür sind Leiter in der Gemeinde da und da merken wir schon manchmal das erste Störgefühl in unserem Bauch, weil das mögen wir gar nicht so sehr. Beim Navi akzeptieren wir es. Manche stellen ja dann extra Frauen- oder Männerstimme ein, was ihnen irgendwie angenehmer runtergeht. Aber in der Gemeinde tun wir uns ultra schwer damit, dass da auf einmal Leute da sind, die sagen vorne links, nö, da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich gerne was anderes machen. Und deswegen schreibt Paulus das dieser jungen Gemeinde ins Hausaufgabenheft, weil das von vornherein irgendwie schon schwierig war. Die haben es gebraucht. Er schreibt es ja nicht rein, weil die es so gut gemacht haben, sondern er schreibt sie ihnen rein, weil es offensichtlich nicht so super funktioniert hat. So wie in unseren Gemeinden auch. Es gibt immer mehr Leute, die schimpfen, wenn irgendeine Entscheidung von Ältesten getroffen wird, von Leitern getroffen wird. Also wir können das auf jede Vorsteherschaft ziehen, im Teenie-Kreis, Jugendkreis, Hauskreis, egal wie auch immer. Da, wo Leiter eingesetzt sind, da reibt man sich auch ein bisschen dran. Und deswegen ist Paulus das wichtig, dass wir irgendwie eine Kultur der Ehre auch etablieren, dass Menschen wirklich dafür geehrt werden, für das, was sie auch tun, an Leiterschaft übernehmen. Weil die geben sich rein, unermüdlich, die reiben sich auf bis zur Erschöpfung, wie er hier schreibt. Für Mentoring, für ein gutes Mentoring, beginnt alles auch mit der Herzensentscheidung. Nämlich, dass ich mich zuerst führen lasse. Wenn du ein guter Mentor, eine gute Mentorin sein willst, musst du zuerst lernen, dich selber führen zu lassen. So wie ich meinen Kindern oft sage, wenn sie streiten und jeder will der Chef sein, sage ich, ihr dürft gerne alle Chef sein. Und das üben wir jetzt ein, denn wer Chef sein will, muss erstmal lernen zu dienen. Und jetzt üben wir das alle miteinander, dann könnt ihr später Chef sein. Und so ist es. Wenn wir andere führen wollen, wenn wir andere weiterhelfen wollen, müssen wir erstmal lernen, uns selber leiten zu lassen. Und damit, das merkt ihr schon, ist unser ganzer Entwurf als Gemeinde ja irgendwie auch so gegenkulturell, gesellschaftlich gesehen. In Grenzerfahrungen merken wir aber immer wieder, wie gut es ist, dass jemand da ist, wo uns leitet. Ich habe das als 17-Jähriger gemerkt. Da war ich mit Chris Toff Schröder, mit einem Mann, unterwegs in den Bergen. Er war ein bisschen älter oder ist ein bisschen älter als ich, ist er ja immer noch. Und wir waren mitten in der Schweiz irgendwo unterwegs in den Bergen. War super, 9 Stunden Aufstieg haben wir gebraucht auf dem Gipfel oben. Und ich kannte mich ja gar nicht aus, war 17, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung gehabt von Bergen und so Zeug. Ich habe halt meine Sandalen angehabt und war da oben unterwegs. Also die hatte ich auch zum letzten Mal an dem Tag. Danach sind sie nur so gehängt noch. Aber wie auch immer, er hat nur gelacht und wir sind losgegangen. Die war ein schöner Tag. Oben auf dem Berg, hingehockt, fresh verbrot, paar Fotos gemacht. Und dann sagt auf einmal dein Mann da hinten, ganz da hinten kommt eine graue Wolke. Und ich habe gedacht, so, ja gut, juckt mich ja jetzt eigentlich nicht. Das ist ja weit weg. Dann hat er gesagt, ja, halbe Stunde ist sie da. Ich so, piff, wie denn? Also das war am Horizont irgendwo. Wir müssen sofort absteigen. Und ich erinnere mich noch, wie wir abgestiegen sind über so eine Geröllhalde, sind wir runtergeschlagen. Also da, wo es immer an einer Seite vom Berg geht, da ist so ein Steinschlag ab. Da sind wir runter, also gesurft. Den Berg runter, gerade noch rechtzeitig, weil tatsächlich, dann war das Gewitter da, ne? 9 Stunden Aufstieg, 40 Minuten Abstieg. So, danach waren die Sandalen kaputt, aber wir waren gerettet. Und ich war so dankbar, dass dein Mann da war. Er hat sich ausgekannt. In so Situationen ist es gut, wenn jemand da ist, der sich auskennt. Und so brauche ich das bis heute. Ich habe bis heute einen Mentor, zu dem gehe ich immer wieder. Jetzt gerade letzte Woche war ich wieder, wo ich einfach innerlich mal mich nochmal durchchecken lassen kann. Ich bin dann manchmal verwirrt über Sachen, obwohl ich ja einem ganzen Werk vorstehe, bin ich oft verwirrt über Themen, die passieren. Und ich weiß nicht so recht, wie jetzt die richtige Entscheidung ist. Und dann brauche ich jemanden, der einfach mit mir nochmal sortiert innerlich und sagt, du, das ist meine Erfahrung, ich kenne mich aus. So, ich bin dir ein bisschen voraus und ich würde sagen, hey, diese oder diese Richtung. Ne? Deswegen ist es auch gut, als Mentor ein bisschen was voraus zu haben, demjenigen, den man begleitet. Und das, was wir dem anderen voraus haben, ist, dass wir gelernt haben, uns selber leiten zu lassen. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir uns nicht leiten lassen, können wir andere nicht leiten. Ich habe es immer wieder erlebt bei uns in der Gemeinde, dass Menschen sich dem verweigert haben. Wenn wir gesehen haben, als Leitung, da gibt's Menschen, die sind irgendwie unterwegs auf einem gefährlichen Weg, auf einem abschüssigen Weg in ihrer Ehe oder was auch immer, haben wir uns die Freiheit rausgenommen, das ist auch biblisch gegeben, dann mit ihnen ein Gespräch zu führen und sagen, hey, aus unserer Sicht, falsche Richtung. So, ich denke, da soll's her, ihr solltet euch wieder vertragen, ihr solltet euch versöhnen. Du solltest nicht diesem anderen Mann hinterher rennen, sondern bei deinem Mann bleiben und so weiter. Und wir haben es immer wieder erlebt, dass Leute sich das haben sagen lassen und dann richtig super auch in Ordnung gekommen sind mit ihrem Leben, mit ihrer Ehe, mit egal was auch immer. Aber wir haben auch öfters das Gegenteil erlebt. Menschen, die gesagt haben, wer seid denn ihr? Was habt denn ihr mir zu sagen? Also, und dann gibt's alle möglichen Varianten. So, ich bin selber verantwortlich für mein Leben, ich entscheide. Oder vielleicht auch andere Variante, ich habe das mit Gott ausgemacht, der hat gesagt, das ist okay und so. Und dann gehen sie einen Weg, oft aus der Gemeinde raus und in Zerbrochenheit hinein. Beziehungszerbrochenheit, Lebenszerbrochenheit und so weiter. Menschen, die sich nicht leiden lassen, verletzen sich und andere. Deswegen ist die wichtigste Frage für heute Morgen mal aus dem Wort Gottes raus. Wenn du ein guter Mentor, eine gute Mentorin sein willst, kannst du dich leiten lassen. Kannst du dich leiten lassen von anderen? Und dann müssen wir ehrlich sein, da kocht immer wieder Rebellion hoch, immer wieder dieses ha, ha. Und das war wahrscheinlich da auch, deswegen hat Paulus das noch so ein bisschen beschwichtigend angefügt, haltet Frieden untereinander. Ja, haltet Frieden untereinander, wir wissen, das ist nicht so einfach, sich leiten zu lassen. Der zweite Gedanke für heute, im Bibeltext weiter, Mentoring heißt Verantwortung übernehmen. Lebe hilfreich. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit aneinander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Also nachdem der Paulus jetzt über die Leiter gesprochen hat, erstmal, dass man sich selber leiten lassen soll, kommt er mehr auf alle zu sprechen. Ihr alle, ihr Geschwister, ne? Auch ihr seid verantwortlich, andere für andere Verantwortung zu übernehmen. Er benutzt hier übrigens dasselbe Wort wie in Vers 12, zurechtweisen. So wie die Leiter andere zurechtweisen, so seid auch ihr alle als Gemeinde in der Verantwortung, andere zurechtweisen. Aber bitte in der Reihenfolge, ne? Wir haben auch manchmal andere Reihenfolge. Es gibt auch so Leute, die so als selbsternannte Propheten in den Gemeinden sind, alle zurechtweisen, sich selber nichts sagen lassen. Deswegen die Reihenfolge einhalten. Wer unter der Autorität von Leitung steht, hat auch Vollmacht und ein Mandat, andere zurechtzuweisen. Und wir alle haben das als Auftrag, auch ins Leben von anderen hineinzusprechen. Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Das ist ein militärischer Begriff übrigens. Also einer, der aus der Reihe tanzt, das ist ja auch so Militär. Der Begriff im Deutschen, das ist, wenn ein Soldat einfach unordentlich sich verhält, dann wird er zurechtgestützt. Die sollen wir zurechtweisen. Die Leute, denen Selbstvertrauen fällt oder wörtlich übersetzt, die mit der kleinen Seele. Interessant, Kleinmütige sagen wir im Deutschen so ein bisschen, die mit der kleinen Seele, Leute, die so ein bisschen eher seelisch, sag ich mal, verletzt sind oder schwach auf der Brust sind, so sagen wir auch manchmal ein bisschen im Deutschen, dass wir die eben denen beistehen, trösten und dann die Schwachen, das sind die, die andere Gebrechen haben. Das sind die drei Gruppen, die er anspricht. Also die Schwachen sind dann eher die so körperlich oder vielleicht auch depressiv oder so unterwegs sind. Diese drei Gruppen sollen wir begleiten, wir alle, und dabei Geduld zeigen. Wir sollen gucken, dass es in integre Charaktere wachsen, also Böses ablehnen, Gutes tun, so ganz, das sind eigentlich so banale Sachen, ne? Lasst das Böse, macht das Gute und so, seid geduldig miteinander, das ist so wie Poesiealbum oder so, so wo man so ein paar Werte aufschreibt, nichts Besonderes. Und doch so, so wichtig, also allen einander zurechthelfen, dass wir integre Charakter miteinander, entwickeln. Vor jetzt 15 Jahren rum hatte ich einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der war 16 im Teenie-Kreis, und ich habe zu ihm gesagt, du wirst mal Ältester in dieser Gemeinde mit einer Begabung, wenn du wirklich den Weg Gottes gehst, einen integren Charakter entwickelst und in dieser Gemeinde bleibst natürlich. Hat er komplett abgelehnt, war ein großer Fußballer, hat gesagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Aber es war deutlich, er kommt in den Raum rein, er hat gestrahlt. Ich habe gesagt, du bist eine Führungsnatur, du wirst Ältester werden, wenn du auf dem Weg Gottes gehst. Ein Jahr später, er hat es immer abgelehnt, ein Jahr später ist er zu mir gekommen und hat gesagt, hey, Manu, kannst du mein Mentor sein? Ich sage, alles klar. Erste Pflicht für ein Mentee bei mir ist immer, du machst die Termine aus, denn dann weiß ich, dass du es auch möchtest. Ne? Du fragst mich, wann ist das nächste Mal, ich übernehme da keine Verantwortung für dich. Zwei Termine haben wir gemacht, dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Da habe ich ihn getroffen, habe gesagt, so, wie sieht's aus bei dir? Er hat gesagt, ah, ist anstrengend und so. Er denkt, andere Sachen sind jetzt dran. Er hat so ein paar Floskeln gehabt und war weg. Zwei, drei Jahre später hat er sich wieder gemeldet und gesagt, hey, ich habe gemerkt, ich komme einfach nicht vorwärts, können wir nochmal miteinander starten. Haben wir gemacht, und waren dann mehrere Jahre war mein Mentee und ist jetzt vor kurzem in der Gemeinde als Ältester eingesetzt worden. Reinhard, dein Sohn, ne? Genau. Er ist vor kurzem eingesetzt worden als Ältester. Ein toller Mann, super Vater, ganz prima Kerl, so. Aber es hat ultra viel Geduld gebraucht auf diesem Weg. Er mit sich selber, ich mit ihm, sehr viel auch. All diese Dinge, ne? Momente, wo man zurechtweisen muss, Ermutigung, wo er selber gesagt hat, es wird nie was, oder ich krieg das nie in Griff, oder auch andere Themen, die wir einfach angehen mussten. Und ich bin froh, dass wir den langen Weg gegangen sind und dass am Ende, jetzt so bin ich Ende 40, und dann, wenn man dann sieht, so wie bei manchen Leuten einfach was gewachsen ist, oder der Tobi ist ja auch noch so ein Beispiel, auf Tobi bin ich halt auch besonders stolz, weil der mich schon lange überflügelt hat. Das ist immer eine besondere Freude einfach für jemand. Ja. Mentoring ist keine Einbahnstraße. Das ist das, was wir aus diesem Text schon mal übernehmen können. Nachdem quasi Paulus sagt, lass dich leiten von den Leitern, sagt er, und du selber sei Leiter für andere. Und so habe ich es dem Andi, also um den ging es, dem jungen Mann, der Sohn von Rainer, der jetzt Ältester ist, den habe ich nach anderthalb Jahren, nachdem er mein Mentee war, habe ich zu ihm gesagt, Sohn, jetzt fängst du an, gleich jemand anderes. Ich mache nur noch weiter mit dir, wenn du jemand anderes als Mentee an die Hand nimmst. Ja? Sonst bleibt es eine Einbahnstraße. Und er hat sich sehr schwer damit getan. Also da war viel auch so Selbstvertrauen, was gefehlt hat. Ich kann das nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Ich fühle mich ja selber völlig am Anfang und so. Ne? Wir haben viel daran gearbeitet, bis er Zutrauen hatte, zu sich selber jemand anderes an die Hand zu nehmen und zu leiten. Hat das aber ganz gut gemacht, wie ich finde. Mentoring ist keine Einbahnstraße, sondern wir werden geleitet und wir fangen so schnell wie möglich an, auch andere zu leiten. Du musst nicht irgendwie ein Heiligkeitslevel erreichen, du musst nicht irgendwie erst, keine Ahnung, 5 Bücher gelesen haben. Also manche von euch haben ja noch keine Mentees, wenn ich das richtig gelesen mitgekriegt habe, die ihr hier seid. Ihr müsst nicht irgendwie ein Kompetenztraining absolvieren. Wir können das einfach tun, indem wir beständig auch an unserem Charakter arbeiten. Nicht Böses mit Bösem vergelten, bei jeder Gelegenheit lernen, Gutes zu tun. Geduld sein miteinander, ganz einfach. Und dann nehmen wir Leute an die Hand. Drei Gruppen schreibt Paulus hier an, die sozusagen von dir, und da seid ihr jeder von euch jetzt gefragt, egal ob ihr bisher irgendwo in Leitung seid oder nicht, die ihr in Blick nehmen dürft. Das erste sind die Ungeordneten, hab's ja schon gesagt. Der militärische Begriff, Leute, die aus der Reihe tanzen. Ihr kennt alle solche Leute in euren Gemeinden. Die kommen immer zu spät, die sind unzuverlässig, die verpassen die Termine. Oder auch, die hängen einfach zu Hause rum, Hotel Mama, die haben keinen Bock, einen Beruf zu lernen, einfach lieber zocken den ganzen Tag. Oder die ziehen mit ihrer Freundin zusammen, wollen keine verbindliche Ehe eingehen. Einfach so mangelnde Verbindlichkeit und Ordnung halt so im ganzen Leben. Die gibt's in jeder Gemeinde, das ist ganz normal. Und hier ist die Frage oder die Herausforderung von Paulus an dich, sprech diese Leute an. Also nicht zu deinen Ältesten rennen oder zu deinen Leitern und sagen, hey, hast du schon der? Sondern sprech du sie an. Ist ja interessant, dass Paulus das eben in die Allgemeinheit hineinspricht. Ihr alle seid verantwortlich füreinander. In der Gemeinde sind wir füreinander verantwortlich. Und nicht einfach, wir delegieren sozusagen dieses ganze Thema an die Ältesten. Die sollen sich da bitte drum kümmern. Sondern du bist in erster Linie verantwortlich. Nimmst du das wahr? Unordentlichkeit im Leben vom anderen. Auf kleiner Ebene, sage ich mal, hier immer zu spät, immer alles durcheinander, alles vergessen. Das ist ja, sag mal, ein eher niederes Niveau. Oder halt auch schon auf, keine Ahnung, auf ethischem Gebiet Unordnung. Du bist in der Herausforderung, diese Dinge anzusprechen. Natürlich nicht mit erhobenem Zeigefinger. Jetzt komme ich mal vorbei und erkläre dir mal, wie das Leben funktioniert. Sondern Paulus schreibt es ja im Galaterbrief auch so schön, na, eben, dass wir eben darauf achten sollen, auch dass wir selber nicht fallen, dass wir wissen, dass wir genauso Ermahnung brauchen. Deswegen, wir selber müssen geleitet werden, aber wir sprechen auch ins Leben von anderen rein. Du sprichst rein. Die Kleinmütigen oder denen, die es an Selbstvertrauen fehlt, die Kleinseele-Menschen, das sind die eher leise sind, im Hintergrund stehen die Mauerblümchen. War mir immer ein besonderes Anliegen, auch gerade in der Jugendarbeit, ich habe die längste Zeit Jugendarbeit eigentlich gemacht, genau die in Blick zu nehmen. Weil man ist oft so beschäftigt mit denen, die laut sind. Gerade in der Teenie-Arbeit war ja immer so meine Kernarbeit. Da gibt's ja die lustigen, die lauten Teenies, die den Raum einnehmen. Du kommst rein und bam, die sind da. Und das macht Spaß mit denen. Es gibt die Leute, die immer ernsthafte Gespräche mit dir suchen. Die wissen ja auch immer Deep Talk. Und dann ist der Leiter total begeistert. Und so. Und dann hat er, und die nehmen dich ein. Ja? Und deswegen lenkt Paulus unseren Blick auf die am Rand stehen. Sieh du die am Rand stehen, die Mauerblümchen. Wir mussten es uns manchmal als Team im Teenie-Kreis selber als Hausaufgabe aufschreiben. Wir wollen im Teenie-Kreis die sehen, die niemand sieht. Die nicht reden, die sich nicht beteiligen und die nur am Rand stehen. Und so kannst du jede Woche in die Gemeinde gehen. In unserer Gemeinde gab es mal eine Frau, die ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich bin 14 Jahre in dieser Gemeinde, komme ich jetzt. Und niemand hat mich wahrgenommen. Hat gestrahlt. Und jetzt habe ich gemerkt, es gibt ja noch so viele andere wie mich. Und jetzt nehme ich mir jeden Sonntag vor, eine von denen anzusprechen. Sie selber war nicht mehr alleine. Voll cool, oder? Geh doch einfach mal sonntags in die Gemeinde und guck die am Rand stehen. In deinen Hauskreis, deinen Jugendkreis, wo auch immer du unterwegs bist. Sieh die am Rand stehen. Paulus möchte, dass wir die besonders in Blick nehmen. Die ohne Selbstvertrauen rumrennen, die immer den Kopf hängen lassen. Kümmere dich um sie. Und dann die dritte Gruppe, helft den Schwachen. Die Schwachen sind Leute, die eben gerade nicht aus eigener Kraft stehen können. Das ist das Wort, was dahinter steht. Die nicht aus eigener Kraft stehen können. Das haben wir auf mehreren Ebenen. Leute, die krank sind, Leute, die vielleicht eine Behinderung haben, Leute, die depressiv sind, die komplett überfordert sind, vielleicht auch Leute, die gerade arbeitslos sind, die so in finanziellen Schwierigkeiten sind, dass sie nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Die können nicht mehr. Die brauchen kein so spricht der Herr, die brauchen kein Bibelwort, die brauchen kein irgendwie Kopf hoch, wird schon oder so, sondern die brauchen einfach Leute, die sie tragen. Ja? Helft den Schwachen nicht, labert sie zu. Helft ihnen. Mach einfach, sieh die Not. Komm, ihr braucht was, ich mach das. Soll ich für dich einkaufen? Was brauchst du? Magst du mal bei uns Mittagessen? Kein Problem. Soll ich mal auf eure Kinder aufpassen? Sollen wir uns mal wohl treffen? Willst du einfach mal ein bisschen ausquatschen oder so? Die Schwachen sind nicht dazu da, dass wir sie in professionelle Hände abgeben irgendwie. Kümmert sich dein Arzt, Psychotherapeut oder irgendwas dann drum, sondern das sind die, um die wir uns kümmern sollen, die immer wieder eine Herausforderung sind. Wir haben das gerade letzte Woche in unserer Familie gesprochen, weil wir sonntags mal keine Gäste hatten und dann haben wir überlegt, wen wir einladen aus der Gemeinde zum Mittagessen. Und dann war die Diskussion, muss man jetzt Leute mitnehmen, wo es einem Spaß macht, dass sie da sind? oder Leute, die es bräuchten. Haben wir sehr diskursiv diskutiert zu Hause mit unseren Kindern. Kleinmütige, unordentliche, schwache, nehmt sie in den Blick, kümmert euch drum und dann geben wir diesen Staffelstab sozusagen weiter, den wir selber auch erleben dürfen in Leitung und Unterleitung. Ich will dich ermutigen, dass wir einfach, oder dass du dich da einfach reingibst, dich zu achten auf die anderen in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, das nicht innerlich delegierst. Mentoring, gutes Mentoring beginnt einfach auch, dass du aufmerksam durch die Gemeinde gehst, mit offenem Blick. Wie viele rennen rein, nur ihre Freunde, nur ihre Peer Group, nur ihr Hauskreis, sehen sonst niemand. Wenn du ein guter Mentor, eine gute Mentorin werden willst, mach die Augen auf, sieh auch die anderen. Dritter Punkt hier, das waren mal die zwei längeren, ist der dritte Punkt, Mentoring lebt aus der Beziehung zu Jesus. Freut euch, was immer auch geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Es gibt Zeiten, da bin ich total ungeduldig mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit Leitern, die mir anvertraut sind. Und dann bin ich manchmal ein bisschen so kurz, kalt und dann auch ein bisschen so vorschreibend. Ne? Und dann merke ich irgendwie, das spiegeln die ja auch zurück, nicht so cool, Verhältnis ein bisschen belastet. Und dann gehe ich manchmal so in Klausur für mich selber und denke darüber nach, was ist eigentlich das Problem bei ihnen? Ja? Und dann merke ich ganz schnell, das Problem sitzt auf der Seite vom Schreibtisch. Ne? Weil ich irgendwie falsch fokussiert bin, weil mein Herz nicht beim Herrn Jesus ist, habe ich irgendwie ein Mandat verloren, in ihr Leben reinzureden. Ich rede dann noch rein, aber es kommt einfach nicht mehr an, es trifft nicht. Ne? Weil ich das Mandat nicht mehr habe, weil meine Beziehung zum Herrn einfach nicht so ist, dass er mir Vollmacht verleihen kann. Und dann muss ich wieder lernen, dass wenn ich das Herz von anderen berühren will, dass ich mein eigenes Herz kultivieren muss, damit ich wirklich Vollmacht habe. Und das tut Paulus hier. Er ermahnt eigentlich, dass Mentoring eben aus dieser Beziehung zu Jesus lebt. Und er bringt drei kurze Worte, fast wie ein Staccato. Also im Griechischen sind es drei kurze Worte. Immer freuen, unablässig beten, allen danken. So, es sind nur drei Worte. Im Deutschen ist es ein bisschen schwieriger. Freut euch, was immer geschieht. Lasst euch nicht zum Gebet erbringen. Dank Gott in jeder Lage. Aber ihr müsst euch das eher militärisch vorstellen. Eben, es sind nur drei Worte. Zack, zack, zack. Kultivier dein Herz. Schau drauf, dass du mit Jesus unterwegs bin. Das heißt jetzt nicht, dass wir dauernd wie bekifft grinsend durch die Gegend laufen müssen oder immer Halleluja rufen oder irgendwie super, sondern es heißt schlichtweg einfach unseren Akku aufladen, immer bei Jesus angedockt sein. Wenn wir dort eben aufladen, dann können wir auch weitergeben. Freude, Dankbarkeit, im Gebet bleiben mit ihm. Das ist so wichtig, weil wir dadurch Tiefenatmung geistlich gesehen einüben. Ich habe 10 Jahre im Posaunenchor gespielt, Trompete, Horn. Und das Erste, was ich mit 9 lernen musste bei den Jungbläsern, war atmen. Wir haben manchmal die ganze Zeit nur geatmet. Nur nicht mal Instrument im Mund, nur geatmet. Weil man ist es nicht gewöhnt, im Bauch zu atmen. Ja, viele Menschen atmen einfach flach auf der Brust und dann füllt sich sozusagen der Körper nicht sauber mit Luft und dann sind wir schon nach der ersten Zeile außer Puste. Und stell euch mal vor, so ein Posaunenchor, falls ihr sowas noch kennt, begleitet irgendwie den Gesang und all 2 Takte setzt irgendeiner aus und so, ne? Das ist einfach nicht schön, ne? Und deswegen müssen die lernen, Musiker muss lernen, auch in anderen, auch später, als ich Gesangsunterricht hatte, muss ich es auch lernen, atmen, tief Luft holen. Und das ist das, was Paulus will, er sagt, hol tief Luft in der Gegenwart Gottes. Nur dann hast du was zu geben. Nur dann hast du was zu geben. Wenn du das nicht tust, bei ihm bist, bei Gott bist, dann atmet es auch nichts aus. Ne? Und die Begriffe, die er benutzt, hier freut euch, das ist so cool. Das ist nicht einfach nur so, hey, sei mal glücklich oder so, erzähl mal deinem Gesicht, dass es auch glücklich sein soll oder so, sondern dieses Wort, das er hier benutzt, hat ganz große Verwandtschaft mit dem Wort Gnade im griechischen Grundtext und meint einfach aus der Gnade rausleben, ne? Die Freude, die aus der Gnade kommt. Läuft manches schief in meinem Leben, ist nicht immer alles gut, ich bin schon wieder irgendwo reingedappt, aber die Gnade Gottes ist einfach größer und aus dieser Gnade raus lebe ich und freue mich auch, wenn manches schief läuft, auch wenn ich nicht immer alles kriege, was ich will oder es läuft. Ich möchte immer mit Gott in Kontakt bleiben, nicht durch nichts vom Gebet abbringen lassen, lassen, ne? Nicht durch das, was ich tue oder andere tue. Ich kann es nicht allein. Mentoring kann ich nicht allein. Ich brauche Gott. Und deswegen will ich auch einüben, eben ein dankbares Leben. Ne? Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben, hat mein Vater immer gesagt. Blöder Spruch, dachte ich als Kind. Aber ist so, ne? Wer dankt, richtet sich auf. Es wird wieder möglich, frei zu atmen. Statt wenn die Leute, die ist alles so schwer, ist alles so brutal. Hoffentlich kommt der Herr Jesus bald wieder. Das sind keine guten Mentoren. Die können anderen nicht gut helfen. Hol tief Luft in der Gegenwart Gottes, denn Mentoring lebt aus der Beziehung mit Jesus. Dann hast du was weiterzugeben. Das vierte, Mentoring ist geistlich offen, so habe ich es mal genannt, oder man könnte auch sagen, rechne mit dem Heiligen Geist. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt es auch immer an euch herantritt. Paulus sagt, hey, also wörtlich steht hier, löscht den Heiligen Geist nicht aus. Die Idee ist von zum Feuer, der Heilige Geist brennt, Gottes Geist brennt, möchte was auslösen, Wärme, Hitze, möchte verströmen, möchte ausleuchten, aber du kannst halt ablöschen, ne? Du kannst ablöschen, indem du das geringschätzt, indem das gleichgültig ist, oder du vielleicht sagst, Heiliger Geist, gruselig und so, gefährlich, oder indem du halt irgendwie so stark kontrollierend unterwegs bist. Heiliger Geist muss am Brennen gehalten werden in deinem Leben. Der ist ein Gentleman, der Heilige Geist. Der zieht sich zurück, wenn du keinen Bock auf ihn hast, ne? Deswegen immer wieder einladen und auch erwarten, dass der Heilige Geist spricht. Ne? Geh nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Menschen, die prophetisch reden und sagen, ich hab da einen Eindruck vom Herrn und so weiter, das möchte ich wertschätzen und möchte das ernst nehmen. Das heißt noch lange nicht, dass alles richtig ist. Das ist ja bei Paulus auch ganz klar, prüft alles. Es gibt auch Sachen, die sind Quatsch. Leute hören manchmal, keine Ahnung, einen Furz im Bauch statt den Geist Gottes, ne, und geben dir was weiter. Und das kann passieren. Dann sage ich nicht, ja, der falsche Prophet, lass ihn uns steinigen, sondern dann sage ich einfach, das prüfe ich und das Gute nehme ich an, ne, und was nicht gut ist, lasse ich einfach liegen. Ich nehme das nicht an, auch wenn es super, super fromm klingt, also egal in welcher Gestalt, sagt Paulus hier, auch wenn der 4 Bibelworte zitiert und sagt, so spricht der Herr, das heißt noch lang gar nichts, ne. Sondern wir alle sind in Selbstverantwortung auch zu prüfen. Aber man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Und das ist gerade ganz wichtig fürs Mentoring auch. Wir können auf der einen Seite vom Pferd fallen, indem wir sagen, so dieses ganze Übernatürliche, so boah, das brauche ich alles nicht. Ne? Ich habe doch einen Menschenverstand. Ich kann ja googeln, kann ChatGPT fragen jetzt und so. Und dann weiß ich schon ungefähr, wie es läuft. Ne? Was brauche ich da im Heiligen Geist? Und das andere ist eben, dass wir bei allem Ja und Amen schreien. Kommt einer um die Ecke und sagt, so spricht der Herr, du wirst meine Frau, alles klar, wann heiraten wir? Ja? Hab alles schon erlebt, solche Sachen. Und diese beiden Wege sind aus der, also ist nichts Neues. Keine neue Erfindung, sondern die gab es schon immer. Bei Paulus eben hier auch. Und er sagt, hey, bitte geht diesen Weg. Nehmt es ernst, wenn der Heilige Geist spricht. Aber legt's auch auf die Goldwaage, würden wir im Deutschen sagen. Dieses Wort prüft alles, kommt aus der Metallverarbeitung, ne? Dass die Echtheit von Metall im Feuer geprüft wird. Das ganze Feuerthema zieht sich eigentlich hier durch die 2, 3 Verse. Ne? Den Heiligen Geist nicht auslöschen, aber im Feuer Gottes prüfen, ob es echt ist. Das ist so die Idee hier. Und ich möchte das euch ermutigen, das auch ganz praktisch zu tun, dass ihr auch innerlich, wenn ihr im Mentoring seid, ich mache das, wenn ich im Gespräch bin, dass ich innerlich einfach vor mich hin bete und sage, Herr, leite mich, Herr, weise mich, gib mir einfach einen richtigen Eindruck, denn das richtige Wort, gib mir den richtigen Bibelvers, die richtigen Gedanken. Und wenn ich dann den Eindruck habe, hier kommt was vom Herrn, was ich weitergeben kann, dann versuche ich es zu prüfen. Es ist mein eigener Wunsch, will ich das jetzt gerade nur haben? Oder versuch's auch am Wort zu prüfen, so aus meiner Kenntnis der Bibel widerspricht dieser Gedanke vielleicht etwas, was in der Bibel steht, dann sortiere ich ihn aus, aber wenn nicht, dann sage ich schon gerne mal auch weiter und dann ist die Verantwortung auf der anderen Seite eben das wiederum zu prüfen und das Gute zu behalten. Wenn du heute hier bist, um was über Mentoring zu lernen, dann ist die Frage, die du dir stellen solltest, bist du selber offen für das Reden des Heiligen Geistes in deinem Leben? Oder verschließt du dich dem? Mentoring nur auf Grundlage von menschlicher Verstandesleistung oder kommunikativen Fähigkeiten zu machen, ist viel zu kurz. Das kann jeder Coach im Business. Aber wir möchten ja Menschen in der Jüngerschaft weiterbringen, also in ihrem geistlichen Leben. Und da brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Mentoring ist geistlich offen und rechnet mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und das Letzte. Mentoring wächst aus Gnade und Treue oder eben kurz Häng an Jesus. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Leben samt Seele und Leib, damit ihr, wenn Christus unser Herr wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Er bringt uns ans Ziel. Wir dürfen damit mit rechnen, dass Gott uns vorwärts bringt. Ich erinnere mich, als unser jüngster Sohn vielleicht so anderthalb war, haben wir mal auf der Terrasse draußen essen wollen. Das sind so zwei Treppen runter. Und er wollte unbedingt helfen, den Tisch zu decken. Hat Teller gepackt und Gläser. Aber er hatte gerade die Woche vorher erst gelernt, Treppe zu laufen. Ne? War ein bisschen schwierig. Und dann stand er da also an der Treppe mit seinem Zeug und hat so überlegt, wie er jetzt diese Stufe nehmen soll. Und hat es nicht geschafft. Da habe ich ihn auf meinen Arm genommen, habe ihn mitsamt seiner Handvoll Teller und alles runtergetragen, habe ihn unten am Tisch sogar noch ein bisschen hochgehoben, dass er den Teller drauflegen konnte. War so stolz, dass er den Tisch gedeckt hat. Oder? Das ist das, was hier eigentlich geistlich passiert. Wir sind Werkzeuge Gottes, wenn wir anderen weiterhelfen, im Mentoring. Ne? Paulus hat viele, viele Aufforderungen gesagt. Er hat davon gesprochen, dass wir Leiter anerkennen sollen, Ungeordnete zurechtweisen, Kleinmütige ermutigen, Schwachen helfen, geduldig sein, nicht vergelten, Gutes tun, freuen, beten, danken, Geist nicht löschen, alles prüfen. Da kann man sich ja schon überfordert fühlen an dieser Stelle. Und da ist es ihm so wichtig eben zu sagen, eigentlich schnappt dich der Herr Jesus mit deine ganze Teller und deine ganze Gläser, trägt dich runter und lupft dich der Tisch hoch. Das ist das, was passiert. Wir sind einfach nur Werkzeuge von ihm. Und in dieser Gewissheit dürfen wir da reingehen, dass der, der uns beruft, auch treu ist, dass er uns hilft, ganzheitlich gesund unterwegs zu sein und Mentoring eben aus dieser Gnade und Treue Gottes heraus anzugehen. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir gehen einfach der Spur nach. Wir nehmen seine Hand, wir hüpfen auf seinen Arm, lassen uns durchtragen und dann können wir lernen, auch andere zu tragen. Damit komme ich zum Schluss. Ich habe in einem Buch gelesen, vor einiger Zeit, The role of the church staff is not to ministry the people, but equip all people to do ministry. Also soll heißen so ungefähr, unsere Aufgabe als Kirche ist nicht, die Leute zu bedienen, sondern eigentlich die Leute dahin zu kriegen, dass sie einander dienen. Das ist die Aufgabe von Gemeinde. Dass die Leute merken, oder dass die Leute anderen dienen möchten. Und dazu seid ihr heute da. Ihr möchtet lernen oder wachsen darin, anderen zu dienen. Mentoring ist nicht einfach irgendein Leistungsprogramm, wo wir uns selbst optimieren, sondern ein Geschenk, dass wir einander zurechthelfen dürfen, immer in dem Bewusstsein, wir selber brauchen Leitung, wir selber brauchen Hilfestellung, wir selber sind an der Hand Gottes und im großen Ganzen gesehen sogar auf dem Arm Gottes mit unserem ganzen Geschirr. Er trägt uns durch und deswegen helfen wir einander wirksam. Und da möchte ich dich ermutigen, dich da einzusortieren, falls du noch kein Mentor, keine Mentorin bist. Hüpf einfach Gott in die Arme, lass dich gebrauchen und geh da rein. Üb, fall, steh auf, üb wieder weiter. Gemeinde ist das Geheimnis Gottes, wo wir das lernen möchten miteinander. Ich bete, Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Gnade, deine Treue. Wir möchten wirklich lernen, einander zu dienen. Wir möchten lernen, einander zu führen. Lernen, uns selber führen zu lassen. Hilf du uns dabei, Heiland. Gib du einfach, dass wir wirksam helfend sind füreinander. In die Gemeinde, in die Kleingruppe, dort, wo du uns reingestellt hast. Amen.